Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Luisa Mayer. Guten Morgen und willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Mit drei kontroversen Themen heute. Als erstes die Debatte um Schwangerschaftsabbrüche. Dazu spreche ich mit einer evangelischen Bischöfin, die die Empfehlungen der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission kritisch sieht. Dann die Corona-Pandemie und ihre Aufarbeitung. Die Caritas wirbt für eine konstruktive Aufarbeitung und übt Selbstkritik. Und der Umgang mit der AfD. Das Bistum Trier hat einen AfD-Politiker aus einem Amt in einer Kirchengemeinde entlassen. Von der Bundesregierung beauftragte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben diese Woche umfassende Einschätzungen zum Thema Abtreibung vorgelegt. Die Kommission empfiehlt der Regierung, Schwangerschaftsabbrüche in der Frühphase zu legalisieren. Ganz ähnlich wie die Kommission sieht es die evangelische Kirche in Deutschland. Schon vor einem halben Jahr hat der Rat der EKD dafür plädiert, Schwangerschaftsabbrüche teilweise nicht mehr strafrechtlich zu regeln. Das halten aber nicht alle in der EKD für eine gute Lösung. Eine, die aus evangelischer Sicht Bedenken hat, ist die Theologin und Regionalbischöfin in Thüringen, Friederike Spengler. Sie ist auch Mitglied der EKD-Synode. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Spengler, was halten Sie von den Empfehlungen der Kommission?
Ich sehe die Notwendigkeit, an dieser Stelle jetzt etwas neu zu regeln, nachdem es jahrelang ein de facto nicht strafverfolgendes Handeln gegeben hat, nicht ganz gegeben. Aber wenn sowas diskutiert werden soll, wenn sowas angemahnt wird, wenn Interesse auch in unserem Land besteht, das neu zu regeln, dann muss es diskutiert werden.
Was wäre denn für Sie eine gute Lösung? Würden Sie dafür plädieren, es so beizubehalten, wie es jetzt gerade geregelt ist?
Ich verstehe, dass es eine Entkriminalisierung von Frauen geben soll. Und dagegen würde ich auch nie überhaupt nur etwas sagen, weil eine Kriminalisierung immer schwächt. Und die Position der Frauen sind zu stärken. Je selbstbewusster eine Frau auch in einer solchen Situation mit sich selbst umgeht, desto besser kann sie auch handeln und auch das Ergebnis ihrer Abwägungen dann selbstbewusst unterstreichen und auch selbstbewusst leben. Deshalb bin ich durchaus für eine Entkriminalisierung von Frauen, aber unter Beibehaltung der Ernsthaftigkeit. Und das heißt, ich würde gerne eine Möglichkeit, dass die Pflichtberatung erhalten bleibt und trotzdem das nicht unter Strafe gestellt wird. Und da sagen mir Juristen, dass das wohl eine der großen Schwierigkeiten ist.
Habe ich Sie dann richtig verstanden, dass Sie sagen, prinzipiell sollte man Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisieren, aber da es bislang aus Ihrer Sicht keine Möglichkeit gibt, die Pflichtberatung dann beizubehalten, soll an der bestehenden Regelung festgehalten werden? Ist das richtig?
Wenn das juristisch nicht ginge, dann wäre ich eher für die bestehende Regelung als für eine neue ohne Pflichtberatung, weil ich in ihr das Instrument sehe, diese Verantwortung für das, was ein neuem Leben in einer Frau heranwächst, für dieses Kind, was da heranwächst, auch Verantwortung zu übernehmen. Und das wird in einer Beratungssituation noch einmal sehr deutlich gemacht. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Frau, die mir erzählt hat, dass sie mit 17 Jahren, noch damals in DDR-Zeiten, sich zu einer Abtreibung drängen lassen hat von ihrem damaligen Freund und von ihren Eltern. Und die sagt dann im Rückblick, was hätte es für mich für eine Chance bedeutet, eine Beratungspflicht nachkommen zu müssen, einen Termin zu haben, zu dem ich hingehen muss, wo ich mich nochmal intensiv beraten lassen muss und da vielleicht auch zu einer anderen Entscheidung kommen zu können. Ich hatte diese Entscheidungsmöglichkeit nicht. Ich bin dazu gedrängt worden, weil diese Beratung auch nicht verpflichtend war, weil es die so gar nicht gab, sondern weil das, so bin ich noch im Biologieunterricht der 8. Klasse informiert worden, als eine Art der Schwangerschaftsverhütung galt, der Schwangerschaftsabbruch. Und diese Tendenz, sehe ich gegeben.
Das war, wenn ich da kurz nachfragen darf, das war wahrscheinlich noch zu DDR-Zeiten, als Sie
das erlebt haben? Das war zu DDR-Zeiten, genau, Anfang der 80er Jahre. Und als ich in diesem Alter war und rückwirkend dann eben auch mit Frauen ins Gespräch gekommen bin, die genau in dieser Zeit ihre Erfahrung gemacht haben damit und denen es eine Hilfe auch gegenüber Dritten, gegenüber Partnern, die Druck ausgeübt haben, gegenüber Eltern, die gegenüber ihrer unmündigen Tochter Druck ausgeübt haben, hätte das die Frau gestärkt, die hier so eine Entscheidung treffen muss.
Aber es wäre ja auch beides denkbar. Also einmal eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in der frühen Phase auf der einen Seite und eine Beratungspflicht. Das steht sogar im Kommissionsbericht, dass das eine denkbare
Lösung
wäre.
Genau, das wird angestrebt. Das wird angestrebt. Das ist mir also, wie gesagt, von Juristen bis jetzt immer so erklärt worden, dass das die große Schwierigkeit wäre, wenn das möglich ist. Und wenn man da mit auch der Ernsthaftigkeit dieser Situation gerecht wird und das auch weiterhin als eine Dilemmasituation zwischen der Abwägung des Rechtes der Mutter und des Rechtes des Lebens in ihr sieht, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Strafrecht sozusagen dann auch ausgesetzt wird. Ja.
Sie führen diese Diskussion ja auch innerhalb Ihrer Kirche, innerhalb der evangelischen Kirche. Wie nehmen Sie das wahr? Wie gespalten ist die evangelische Kirche da?
Ich finde, sie ist nicht gespalten. Sie ist vielfältig und vielstimmig und das ist typisch reformatorisch und typisch evangelisch. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde vielmehr bedenklich, wenn das wie bei der EKD im vergangenen Jahr, ich habe die Synode der EKD dann im November ja live miterlebt, weil ich Mitglied der EKD-Synode bin, auf der dann Rede und Antwort gestanden werden musste zur Frage, wie verhält sich die EKD zu dieser Frage. Die EKD hatte im Spätsommer letzten Jahres auf eine Anfrage, die allein sich auf die juristische Frage bezog, soll hier eine Änderung vorgenommen werden, könnt ihr das evangelischerseits mitgehen, geantwortet hatte, ja, das können wir. Wir stehen für eine Entkriminalisierung von Frauen an dieser Stelle auch ein. Und das hatte aber keinen theologischen Argumentationsunterbau. Und hat, und das können Sie sicherlich vorstellen, natürlich zu Irritationen geführt, warum sagt ihr hier so etwas nach außen? Es wird sofort in den Medien zitiert, na klar, aber ohne dass das theologisch-ethisch durchdacht und argumentativ vorgebracht worden ist. Und daraufhin hat die EKD, es waren mehrere, die sich dann auch in der Diskussion da vor Ort im Auditorium zu Wort gemeldet hatten, ich auch, gefordert, dass die EKD das nun auch führt, diese Diskussion, und sozusagen theologisch nacharbeitet. Und das hat sie jetzt getan. Dafür gibt es noch kein Ergebnis, aber es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich da dezidiert damit beschäftigt und zu einem Ergebnis kommen wird. Bin ich gespannt.
Die EKD argumentiert ja auch mit Sozialethik. So wie ich das verstehe, auf der einen Seite wollen sie, dass Abtreibungen in der Frühphase nicht mehr strafbar sind, aber im Gegenzug dazu soll dafür gesorgt werden, dass Schwangere vielleicht auch sich dazu entscheiden, ihr Kind zu behalten und da gesellschaftlich besser unterstützt werden, dass die Rahmenbedingungen fürs Kinderbekommen besser werden. Was sagen Sie dazu?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Unterstützung derer, die sich damit auseinandersetzen müssen, ob sie diese Schwangerschaft jetzt austragen oder nicht. Also eine Verhinderung von Schwangerschaftsabbrüchen. Dazu gehört für mich auch die schon erwähnte Beratungsgespräche als Pflicht, der Zugang zu Verhütungsmitteln auch über das 22. Lebensjahr hinaus gerne kostenlos, geschützte Räume für Frauen in prekären sozialen Situationen, um schwanger sein zu können, und dann auch anonyme Entbindung, die Aufrechterhaltung von Babyklappen und die Stärkung der Adoptionsübernahme durch Senkung der Voraussetzung. Also Frauen auch darin zu stärken, ihr Kind, wenn sie es nicht selber erziehen wollen oder groß werden lassen können, abzugeben. Es gibt so viele, die auf ein Kind warten und dies gerne adoptieren würden in Deutschland. Und das wird immer mehr, diese Zahl, die steigt. Und ich finde, da gibt es einen großen Nachholbedarf, auch das Adoptionsrecht zu überarbeiten.
Regionalbischöfin Friederike Spengler, vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Während der Corona-Pandemie drehten sich viele Maßnahmen um Pflegeheime und Krankenhäuser. Es gab zeitweise Besuchsbeschränkungen oder auch eine Testpflicht. War das alles so richtig? Einige Politiker diskutieren jetzt darüber, ob damals die richtigen Entscheidungen getroffen wurden und ob die Corona-Pandemie aufgearbeitet werden muss. Der Deutsche Caritasverband betreibt ja als kirchlicher Träger auch Krankenhäuser und Pflegeheime, war somit Akteur in der Pandemie und hat sich jetzt dazu zu Wort gemeldet. Ein Bericht von Markus Laton.
Ausgangsbeschränkungen, 2G-Regeln, Besuchsverbote in Pflegeheimen. Die Sinnhaftigkeit vieler Maßnahmen in der Corona-Krise sorgen weiter für viele Diskussionen. Eva Maria Welskop-Defer, Präsidentin des katholischen Caritasverbands, stört sich an der Art und Weise, wie sich viele eine Aufarbeitung der Pandemie vorstellen. Die Caritas beschäftigt bundesweit 660.000 Mitarbeiter in Bereichen wie Altenpflege, Kinderbetreuung, Familienhilfe und Krankenhäuser und gehört damit zu den größten Arbeitgebern. Welskop-Defer wünscht sich einen konstruktiven Blick.
Weil damals der Applaus so groß war und weil zu Recht anerkannt wurde, wie groß die Leistung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist, ärgere ich mich über eine Debatte, die jetzt so tut, als müsse man nur nach Fehlern suchen. Das ist genau die Spannung, die wir überbrücken müssen. Wir müssen auch heute in Erinnerung halten, die großartige Leistung und müssen den Kollegen und Kolleginnen deutlich machen, wir haben das nicht vergessen, was ihr da an herausragender Arbeit geleistet habt.
Caritas-Präsidentin Welskop-Defer lobt die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Wohlfahrtsverbänden in der Pandemie. Für künftige Herausforderungen könne man daran anknüpfen. Gundeka Fürsich hat eine andere Perspektive. Er ist Geschäftsführer der Caritas-Trägergesellschaft St. Elisabeth in Thüringen mit 23 Einrichtungen in der Altenhilfe. Die bürokratischen Auflagen, etwa bei den Testungen und der Besucherdokumentation, habe den 900 Beschäftigten viel abverlangt und zu zusätzlichen Belastungen geführt. Das Besuchsverbot für sterbende Angehörige sieht er heute kritisch.
Ich habe selbst als Geschäftsführer sehr viele verbale Auseinandersetzungen mit Angehörigen erlebt, die einfach zu ihren Vätern, Müttern, Ehemännern, Ehefrauen wollten und nicht verstanden haben, warum sie jetzt da nicht hin können. Und viele politische Vorgaben wurden natürlich vor Ort in der Einrichtung diskutiert und hier wurde dann auch das Unverständnis konkret geäußert.
In Bezug auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Caritas-Beschäftigte betont der Verband, harte Sanktionen wurden nie flächendeckend durchgesetzt. Bundesweit hätten nur wenige Mitarbeiter gekündigt, weil sie der Impfpflicht nicht nachkommen wollten. Einrichtungsleiter Gundeka Fürsich sagt, er habe Verständnis für die Impfpflicht für Pflegekräfte gehabt. Allerdings hatte sich in Ostdeutschland eine geringere Akzeptanz dieser Maßnahme offenbart.
Natürlich hat es die Situation für uns nicht leichter gemacht und vor allem natürlich auch viele Mitarbeiter, wir leben es gerade in Südthüringen, sich vom Pflegebereich auch abgewendet haben, weil sie eben dieser Impfpflicht nicht folgen wollten. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Die Corona-Jahre wirken für den Caritas-Verband auch auf anderen Ebenen bis heute nach. So hätte sich der Krankenstand in den Belegschaften seitdem stark erhöht. Und immer weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bereit, Vollzeit zu arbeiten und streben 70%-Stellen an. Wichtig sei deshalb, so Verbandspräsidentin Welskop-Defer, dass die Politik den Sozial- und Gesundheitsbereich künftig nicht vernachlässige.
Der Deutsche Caritasverband wirbt für eine konstruktive Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Ein Bericht von Markus Laton. AfD-Kandidatur und Amt in der Kirche. Dass das in der Theorie nicht zusammengeht, nicht zusammengehen soll, haben Vertreter von katholischer und evangelischer Kirche immer wieder deutlich gesagt. Aber wie sieht das in der Praxis aus? In Quedlinburg hat vor kurzem die dortige evangelische Kirche in Mitteldeutschland einem Pfarrer die Pfarrstelle entzogen, weil er bei Kommunalwahlen für die AfD kandidiert hat. Und auch im Saarland gibt es einen ähnlichen Fall. Da geht es um Christoph Schaufert, seit Jahren AfD-Landtagsabgeordneter und bis vor kurzem Mitglied in einem Gremium der katholischen Pfarrei St. Marien in Neunkirchen. Für dieses Amt darf er nun nicht mehr tätig sein. Denise Friemann war gestern in Trier, wo das Bistum diese Entscheidung bekannt gegeben hat.
Herr Schaufert wird von mir im Rahmen einer Einzelfallentscheidung mit sofortiger Wirkung aus dem Amt als Verwaltungsrat der Kirchengemeinde St. Marien in Neunkirchen entlassen und ist bis auf Weiteres nicht mehr für ein solches Amt im Bistum Trier wählbar.
Deutliche Worte von Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg. Der saarländische AfD-Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christoph Schaufert darf sein Amt als Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde im saarländischen Neunkirchen nicht mehr ausüben. Er ist damit der erste AfD-Politiker, der aus seinem kirchlichen Amt aufgrund seiner Parteizugehörigkeit entlassen wird, nachdem die Vollversammlung der deutschen Bischöfe erklärt hatte, dass völkischer Nationalismus und das Christentum nicht miteinander vereinbar sind. Auf diese Erklärung habe sich auch die Gemeinde St. Marien bezogen, als sie vor gut einem Monat den Antrag gestellt hat, Schaufert aus dem Verwaltungsrat auszuschließen, erklärt Pfarrer Bernd Seibel.
Der Kirchengemeinde ging es dabei nicht um die Person von Herrn Schaufert an sich, sondern um die Frage, kann ein Mitglied einer solchen Partei, das in einer gehobenen Funktion in der Öffentlichkeit steht und in ihr Leitung wahrnimmt, zugleich Repräsentant einer Kirchengemeinde sein.
Denn, das machte auch der Generalvikar klar, Schaufert habe sich selbst in der Öffentlichkeit zwar nicht angreifbar, also etwa extremistisch oder rassistisch positioniert, aber er halte an seinen Ämtern innerhalb der AfD fest und wolle sich auch nicht von ihren extremistischen Positionen distanzieren.
Wer eine Partei vertritt, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Sprache, ihrer Kultur, ihre Religion, ihre sexuellen Identität diffamiert, beleidigt, beschimpft oder ihnen das Recht auch auf faire Asylverfahren verweigert und dadurch deren Menschenwürde angreift, ist im kirchlichen Dienst auch nicht im Ehrenamt in meinen Augen tragbar.
Es geht also um Schauferts Position innerhalb der AfD. Und genau das kritisiert der AfD-Politiker an der Entscheidung des Bistums.
Was mich am meisten halt enttäuscht, ist eigentlich, dass gegen mich eigentlich gar nichts vorliegt, weder in den ganzen Veröffentlichungen, und dass es da nur noch rein um die AfD-Mitgliedschaft geht. Und das ist dann schon meiner Meinung nach ein bisschen sehr dünn.
Und trotzdem, öffentlich distanzieren von extremen Positionen seiner Partei will sich Schaufert nicht.
Na gut, wenn die ja meine Landtagsreden gelesen haben, da sage ich ja manchmal halt am Ende der Rede auch Abschieben schafft Wohnraum, setzt mittelfrei und so weiter und so fort. Und nee, ich lasse mir also nicht halt irgendwo halt vorschreiben, wie ich meine politische Ausrichtung mit welchen Worten halt irgendwo treiben. Und was die in Remigration hineininterpretieren, ist definitiv nicht meine.
Die Entscheidung des Generalvikars ist ein Präzedenzfall und bleibt trotzdem eine Einzelfallentscheidung. Denn eine einheitliche Regelung, wie mit AfD-Mitgliedern in Kirchenämtern umzugehen ist, gibt es bisher nicht. Zwar haben einige Bistümer, beispielsweise in Würzburg oder Berlin, schon entsprechende Unvereinbarkeitsklauseln aufgestellt. In den meisten Fällen müssen die Gemeinden und Bistümer aber selbst entscheiden. Laut von Plettenberg wird gerade im katholischen Büro in Berlin geprüft, ob eine bundeseinheitliche Regelung sinnvoll wäre.
Denise Friemann über den saarländischen AfD-Abgeordneten Christoph Schaufert, der sein Kirchenamt nicht mehr ausüben darf. In Australien haben diese Woche gleich zwei Messerangriffe die Stadt Sydney erschüttert. Ein Mann hat in einem Einkaufszentrum 6 Menschen erstochen. Und nur 2 Tage später und unabhängig davon am Montag hat ein 16-Jähriger während eines Gottesdienstes in einer Kirche angegriffen und dort Bischof und Priester verletzt. Die Polizei spricht von einem Terrorangriff. Bei der angegriffenen Gemeinde handelt es sich um eine assyrische Kirche. Der Gottesdienst wurde im Livestream übertragen, auch der Angriff. Inzwischen zeichnet sich ab, dass der mutmaßliche Täter wohl ein religiöses Motiv hatte. Über die Hintergründe dazu habe ich kurz vor der Sendung mit Angelika Henkel gesprochen, Korrespondentin im ARD-Studio Singapur. Angelika, was weiß man inzwischen über das Motiv des Täters?
Ja, dieser 16-jährige Junge, der wurde ja von Mitgliedern aus der Kirchengemeinde überwältigt. Und ein Mann hat das gefilmt und da wird der Junge gefragt, so in der Art, warum hast du das gemacht? Und er antwortet, weil er meinen Propheten beleidigt hat. Also das scheint das religiöse Motiv zu sein, auf das sich auch die Polizei bezieht. Die stuft das ja als extremistische Tat auch deshalb ein, weil sie dann mehr Ermittlungsbefugnisse anwenden kann. So hieß es im australischen Fernsehen. Ja, noch zum Motiv des Täters. Der Vater des Jugendlichen, der da festgenommen wurde, der hat sich ganz erschrocken gezeigt, hat gesagt, er habe nicht bemerkt, dass sich sein Sohn offenkundig so radikalisiert habe. Und auch seine Schulfreunde haben Ähnliches gesagt.
Welche Religion der Täter hat, hat die Polizei aber nicht offiziell gesagt, oder?
Nee, das wurde nicht offiziell gesagt.
Bei dem Angriff wurde der assyrische Bischof Mahamari Emanuel verletzt. Er ist ziemlich bekannt. Seine Videos bei TikTok wurden millionenfach geschaut. Was predigt er denn da?
Ja, dieser Bischof ist in Australien ein, ich würde sagen, prominenter Anführer einer äußerst konservativen Abspaltung der assyrisch-orthodoxen Kirche. Das klingt dann auch durch in seinen Auftritten. Ich komme gleich dazu. Aber diese Gemeinschaft, das ist ja eine Gemeinschaft von arabischen Christen, eine eigenständige Kirche und die steht weder mit der katholischen noch mit der orthodoxen Kirche in Gemeinschaft. In australischen Medien war zu lesen, dass sich die Kirche, in der der Messerangriff stattfand, 2014 von der assyrischen Hauptkirche des Ostens losgelöst hat, nachdem der Bischof wegen theologischer Differenzen exkommuniziert worden war. Also man merkt schon, ein sehr spezieller Typ. Er trägt einen dicken grauen Rauschebart, das ist sein Markenzeichen und in den sozialen Medien ist das ein richtiger Star, ein offenkundig sehr charismatischer Mensch. Also und während Corona wurde dieser Bischof auch deshalb so populär, weil er sich kritisch über Lockdowns und Impfstoffe geäußert hat. Er hat gegen Schwule und Lesben gewettert und hat die Vereinten Nationen offenkundig mit dem Satan verglichen. Also ich würde sagen, sehr streitbare Botschaften. Aber er hat damit Erfolg und hat hunderttausende Follower in den sozialen Medien.
Auch islamkritische Videos, oder?
Ja, er hat auch Predigten gehalten, in denen er nichtchristliche Religion kritisierte, darunter das Judentum und auch den Islam.
Und nach der Tat gab es ja auch ziemliche Krawalle in dem Vorort, wo die Kirche liegt, oder?
Ja, da lagen offenbar die Nerven blank. Es sind immer mehr Menschen dann dorthin gekommen, als auch über soziale Netzwerke dieses Video verbreitet wurde. Die Polizei sagt, es sei auch absichtlich angeheizt worden. Und es gab Ausschreitungen. Man forderte, dass der jugendliche Attentäter, tatverdächtige Attentäter ausgeliefert werden solle. Und dieser Mob, der sich dann da formiert hat, hat Polizeiautos zerstört, Polizisten angegriffen. Das waren sehr unschöne Szenen.
Wie ist denn jetzt die Stimmung auch in anderen religiösen Gemeinden in Sydney? Hat man da Angst vor einem weiteren Angriff?
Ja, also es gab Interviews, in denen die Gemeindemitglieder sagen, jetzt sind wir schon aus Syrien oder aus dem Irak geflohen nach Australien, um in Sicherheit zu leben. Und jetzt holt uns ein Attentat dieser Art ein. 40.000 assyrische Christen leben in Australien und die meisten auch rund um diese Kirche in diesem Vorort. Der Bischof selbst hat sich heute zu Wort gemeldet und gesagt, er vergebe dem Angreifer, das sei doch ganz im Sinne Jesus. Und für die muslimischen Gemeinschaften in Sydney, in Australien, hat der Vorfall absolut Auswirkungen. Da gab es ganz schnell große Solidaritätsbekundungen mit der Kirche, mit der angegriffenen christlichen Gemeinschaft. Die Muslime werden zitiert mit Aussagen, dass sie wieder große Angst hätten, jetzt selbst zur Zielscheibe zu werden. Und es gab tatsächlich auch eine Bombendrohung gegen eine Moschee in Sydney. Und die muslimischen Gemeinschaften sagen, als wir von der Messerattacke gehört haben, da haben wir gleich gedacht, Mist, hoffentlich ist es keiner aus unseren Gemeinden. Hoffentlich fällt das jetzt nicht wieder auf uns zurück.
Angelika Henkel, vielen Dank für diese Infos und Einschätzungen. Das war's mit Tag für Tag für heute und den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Hier folgt nach den Nachrichten die Sendung Marktplatz mit meiner Kollegin Birgit Becker. Es geht um gebrauchte Autos. Wie findet man ein gutes Auto aus zweiter Hand? Besser im Netz oder besser beim Händler? Sie können mitdiskutieren und anrufen unter der 00800 4464 4464 oder per Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Luisa Mayer. Haben Sie noch einen schönen Tag.